Wirtschaft im Gespräch. Ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Unternehmerinnen und Unternehmern. Und Frank Tschoner.
Hallo, hallo. Ich bin Frank Tschoner und ich freue mich, dass Sie bei meinem Podcast Wirtschaft im Gespräch dabei sind. Ich bin zu Gast bei Dieter Unterberger. Er ist Geschäftsführer von BMW Unterberger. Hallo, Herr Unterberger.
Hallo, Herr Tschoner. Vielen Dank.
Wir sitzen hier im Autohaus am Grisauweg im Gewerbegebiet Rossau in Innsbruck. Herr Unterberger, Sie sind Geschäftsführer eines Autohauses. Muss man da zwingend ein Benzinbruder sein?
Naja, es ist natürlich hilfreich, wenn man ein Benzinbruder ist. Das ist Grundvoraussetzung. Ein Auto ist ein sehr emotionales Produkt. Und da ist es natürlich notwendig, wenn man das glaubhaft vertreten will, dieses Produkt, dass man selber sehr emotional damit verbunden ist. Zum Stichwort Benzinbruder kann man natürlich sagen, dass sich das jetzt schon sehr verändert durch die alternativen Antriebe, Stichwort Elektromobilität. Das heißt, man sollte es wahrscheinlich ein bisschen ergänzen, dass man sagt, Stichwort Benzinbruder, Schrägstrich Elektrobruder.
Was ist denn Ihr Lieblingsauto? Ist das ein E-Auto oder ist das ein Verbrennungsmotor?
Ja, ich habe tatsächlich die letzten 1,5 Jahre ein Elektrofahrzeug gefahren, einen iX, und bin damit sehr zufrieden gewesen und bin jetzt gerade vor ein paar Tagen wieder umgestiegen auf das andere Extrem, nämlich einen XM.
Okay. BMW Unterberger ist ja in den letzten Jahren sehr gewachsen. Nach welchen Gesichtspunkten haben Sie denn das Wachstum vorangetrieben? Ich glaube, derzeit hat ja die Unterberger Gruppe in ihrem Automobilbereich 21 Standorte.
Ja, genau. Wir haben wirklich schon relativ früh mit dem Wachstum begonnen. Das hat eigentlich unser Vater Fritz Unterberger quasi in die Wege geleitet, dass er erkannt hat, ein Autohändler braucht größere Wirtschaftsräume. Wir haben das dann natürlich übernommen, haben aber auch schon sehr früh uns selbst Expansionskriterien und Prinzipien auferlegt, wenn man so will. Warum? Weil über die Jahre das sich natürlich herumgesprochen hat und sehr, sehr viele Angebote an uns herangetragen wurden, und damit wir da einfach ein bisschen eine Struktur haben und uns selbst ein bisschen eine Leitlinie geben können, haben wir gesagt, wir wollen nur dort wachsen, wo wir angrenzen vom Vertriebsgebiet. Also wir wollen jetzt nicht zum Beispiel irgendwo in Stuttgart oder in Hamburg eine Niederlassung übernehmen, und wir wollen vom Markenportfolio her nicht zusätzlich wachsen.
Jetzt, ich meine, Sie sind derzeit, glaube ich, in Tirol, Salzburg, Vorarlberg, Baden-Württemberg, im Allgäu und in Bayern vertreten. Gibt es weitere Expansionspläne?
Durch das Thema Expansion letztendlich in unserer DNA verankert ist, sind wir immer bereit, uns über Übernahmen oder Expansionen Gedanken zu machen. Am Ende des Tages sind wir aber auch dadurch geleitet, dass wir sagen, Expansion nicht um jeden Preis. Das heißt, es macht nur für uns dann Sinn, wenn es letztendlich für alle Beteiligten auch Sinn macht. Also logischerweise für uns, aber auch für die Übergeber der Firma oder des Standortes, für die Mitarbeiter dort und für die Kunden dort.
Jetzt ein kleiner Themenwechsel. Wie laufen denn die normalen Geschäfte?
Ich sage immer so, grundsätzlich für das, wenn man sich die Rahmenbedingungen anschaut, wie die Wirtschaftssituation, wie die politische Situation ausschaut, muss man wirklich sagen, gar nicht schlecht. Das hat bei uns für die Unterberger Gruppe im Automobilbereich gesprochen sicherlich den Grund, dass für uns die größte Marke im Automobilbereich die Marke BMW ist. Wir haben ja 3 Sparten im Automobilbereich: BMW Deutschland, BMW Österreich und Mehrmarkenstrategie oder Sparte. Und eben da ist BMW mit Abstand die größte Marke, und da kann man wirklich sagen, über die letzten Jahre vor allem, aber auch über die letzten Jahrzehnte, BMW hat immer die richtigen Entscheidungen getroffen. BMW hat immer erkannt, was sind die Anforderungen der Zukunft, und das hilft uns natürlich jetzt.
Derzeit kommt man vor, können sich die Käufer ein bisschen freuen, weil es sind immer noch einige, ja, sagen wir so, Aktionen am Automarkt unterwegs. Sehen Sie das auch so oder täuscht mich da mein Eindruck?
Ich glaube, grundsätzlich ist es so, dass zum Thema Aktionen die Situation, wie sie vor der Lieferketten-Thematik und Problematik war, nicht erreicht wurde. Also es ist ja so, dass durch diese Lieferproblematik die Leger im gesamten Automobilbereich komplett geleert wurden und dadurch natürlich das Thema Konditionen bzw. Angebote, Aktionen ja komplett gegen Null gegangen ist.
Also die Lager waren leer.
Genau. Und das hat sich sicherlich jetzt ein wenig normalisiert, aber man ist sicher nicht auf dem Niveau, wie man damals war, wo letztendlich das Bild durch die Bank gekennzeichnet war von Überlagerung.
Jetzt eben, ich habe die Aktionen angesprochen. Wie geht denn jetzt ein Kunde heutzutage vor, wenn er ein Auto kauft? Was macht da der typische Kunde?
Grundsätzlich ist schon bemerkbar, dass es in der Menge der Kunden durchgesetzt hat über die letzten Jahre, dass der Kunde weniger einen Nachlass kauft, wie vielleicht noch vor 15 Jahren, sondern mehr sich den Transaktionspreis, der ihm dann ausgerechnet wurde, vergleicht mit dem, was er bekommt. Und dann auch letztendlich die Transaktionspreise unterschiedlicher Produkte und Fahrzeuge, die für ihn in Frage kommen, vergleicht und dann entscheidet. Also er reagiert schon darauf, dass letztendlich unterschiedlichste Vertriebsstrukturen unterschiedliche Nachlasskonditionen hervorbringen und vergleicht eben dann letztendlich diesen Transaktionspreis.
Sie betreiben ja Autohäuser, wie ich schon gesagt habe, in Salzburg, Tirol, Vorarlberg, Bayern und im Allgäu. Gibt es da Mentalitätsunterschiede?
Grundsätzlich ja, vor allem natürlich zwischen Deutschland und Österreich. Das ist so, obwohl man sie sehr nahe ist, sage ich jetzt einmal. Es gibt aber auch sehr viel Verbindendes, das für uns sehr, sehr wichtig ist in der Entscheidung eben auch der Expansion. Und das ist schon bemerkbar, dass es eben so eine einheitliche oder eine ähnliche Mentalität gibt, die letztendlich in diesem Alpenraum, in dem wir uns bewegen, vorhanden ist. Und das hilft natürlich. Mentalitätsunterschiede gibt es natürlich.
Wie ist das so? Bevorzugt Bayer zum Beispiel ein anderes Modell von BMW als Tiroler oder ist das ziemlich ähnlich?
Dadurch, dass die Grundkosten für ein Fahrzeug in Österreich ja höher sind durch die Steuer, Stichwort Nova, ist es so, dass in Deutschland tendenziell, wenn man jetzt die Nettopreise anschaut von den Fahrzeugen, natürlich im Schnitt der Nettopreis des Fahrzeuges höher ist und damit natürlich auch die Ausstattung bzw. die Motorisierung, ist aber eher zurückzuführen, dass eben dann der Kaufpreis für den Kunden eben durch die Steuer der höhere ist. Ansonsten gleicht sich das über die Jahre immer mehr an.
Ach so, ja. Jetzt eben, die Förderungen bei der E-Mobilität sind ja eingestellt worden. Merkt man da irgendwas schon?
Grundsätzlich ist es so, dass in Österreich, was die E-Mobilität oder die Förderung von Elektromobilität ausmacht, ja der Hauptfaktor weniger die Förderungen immer waren, sondern mehr das Reduzieren von Abgaben für Elektromobilität. Insofern ist ein Streichen von Förderungen gar nicht so sehr das große ausschlaggebende Kriterium, solange dieses Aussetzen von Abgaben speziell für Firmenkunden im Bereich der Elektromobilität erhalten bleibt, Stichwort Befreiung des Sachbezuges, Stichwort Umsatzsteuer, Vorsteuerabzugsfähigkeit für Elektrofahrzeuge, aber natürlich auch Nova-Befreiung, die letztendlich für alle gilt.
Also es gibt keine Umsatzsteuerbefreiung bei Elektromobilität.
Es gibt eine Umsatzsteuerbefreiung.
Gibt eine, ja. Nicht, dass es missverständlich rüberkommt. Ja. Jetzt eben, Sie haben es angesprochen, ungefähr 2/3 aller Fahrzeuge sind Firmenfahrzeuge, die in Österreich verkauft werden, 1/3 private. Wir befinden uns in einer Rezession. Merkt man, dass Unternehmen auf die Bremse beim Kauf bei Firmenfahrzeugen steigen?
Grundsätzlich schon, ist oft natürlich auch abhängig von gewissen Faktoren, die in dem Moment gerade am Markt passieren. Also was wir zum Beispiel jetzt gemerkt haben, wie die Regierung Trump mit der Unsicherheit der Zollauflagen begonnen hat, haben wir plötzlich schon gemerkt, dass Firmenkunden, die gerade in der Abschlussphase waren, plötzlich sagen, nein, wir schieben es wieder auf. Aber das ist eher temporär. Und kann man jetzt in der Form gar nicht so sagen. Was der große Vorteil ist von Firmenkunden, dass über die letzten Jahrzehnte der Anteil an Leasingfahrzeugen, also an der Leasingpenetration, stetig gestiegen ist und das natürlich den Firmenkunden es erleichtert, eine neue Anschaffung zu tätigen, weil es ja in dem Sinn keine Neuanschaffung ist, sondern nur ein Wechseln des Leasingobjektes.
1/3 sind Privatkäufer. Wie kann man denn den Autokauf für Private wieder attraktiver machen?
Ich glaube, das ist aus Händlersicht relativ schwierig, weil da geht es um sehr viele Faktoren, die da hineinspielen. Das, was sicherlich bemerkbar ist, dass da im Privatkundenbereich diese Triebfeder-Emotion, die früher da sehr stark beigetragen hat dazu, dass Privatkunden neue Fahrzeuge kaufen, dass die schon sich reduziert, natürlich auch im oder in Verbindung mit den schwierigeren wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Letztendlich obliegt es da den Herstellern, sich darüber Gedanken zu machen. Das ist ein großer Vorteil von uns Automobilhändlern, also Markenautomobil- oder Vertragsautomobilhändlern, dass da im Normalfall Hersteller hinter uns stehen, die eben genau sich diese strategischen Überlegungen stellen und da hoffentlich die richtigen Antworten finden.
Wie sieht es denn mit der Position des stationären Handels in Bezug auf den Onlinehandel aus? Weil das ist ja auch immer jetzt so Konkurrenz, Nicht-Konkurrenz, Ergänzung und so weiter. Sie wissen da ja sicher als Gremialobmann des Handels ein Lied davon zu singen.
Ja, natürlich. Letztendlich ist es so, der Onlinehandel ist wie ein großes Damoklesschwert, das über dem stationären Handel hängt. Ich behaupte immer, jeder Hersteller, wenn es nur kann, wenn er die Möglichkeiten hat, die technischen Möglichkeiten hat, wird den Handel versuchen zu umgehen. Er ist quasi ein notwendiges Übel, solange es ihm nicht anders möglich ist, seine Produkte zu verkaufen. Insofern ist natürlich der Onlinehandel eine große Bedrohung für den stationären Handel. Gleichzeitig muss man aber sagen, dass jeder Bereich des Handels da sicherlich andere Ausgangspositionen hat. Und wenn wir jetzt zurückkommen auf den Automobilhandel, kann man sicherlich sagen, bei näherer Betrachtung, dass die Voraussetzungen nicht schlecht sind, dass es hier für die Hersteller sehr, sehr schwierig werden wird, einen Direktvertrieb einzuleiten. Warum? Letztendlich ein Automobil ist eine sehr große Investition, im Normalfall nach dem Immobilienkauf die zweitgrößte Investition im Leben eines Konsumenten. Man will dieses Look and Feel haben, bevor man diese Entscheidung trifft. Man will eine Probefahrt machen und man will dann auch die Betreuung haben, eben weil es eine große Investition ist. Insofern, aber da muss jeder Autohändler für sich selbst die Entscheidung treffen oder die Einschätzung treffen, glaube ich, dass hier für uns die Vorzeichen recht gut stehen, dass es eben sehr, sehr schwierig sein wird für Hersteller, hier einen Direktvertrieb aufzubauen.
Sie haben es schon angesprochen, Trump und seine Zollpläne. Ich meine, werden die den europäischen Automarkt beeinflussen? Ich habe einmal gelesen, eben, dass chinesische Hersteller jetzt verstärkt auf den europäischen Markt hereindrücken könnten.
Ich glaube, es ist für jeden schier unmöglich, die Auswirkungen hier voraussehen zu können, weil es ja unglaubliche Umwälzungen bedeuten würde, wenn dieser Weg weitergegangen werden würde. Ich persönlich glaube, dass es einfach eine Phase des Muskelzeigens ist und einfach hier versucht wird, auf höchster politischer Ebene Positionen abzustecken. Auf Dauer wird es in der Form so nicht möglich sein, da würde es ganz andere Verwerfungen geben.
Ja, glauben Sie auch, dass Chinesen hereindrücken können?
Es ist ja grundsätzlich so, China hat ja den europäischen Automobilmarkt für sich entdeckt. Meine persönliche Meinung ist, dass es letztendlich an dem gesamten Automobilkuchen in Europa ein Tortenstück gibt, das quasi auf den fernöstlichen Herstellermarkt entfällt. Das hat begonnen mit den japanischen Herstellern, wo in Europa jeder geglaubt hat oder Angst gehabt hat, dass er gesagt hat, oh, jetzt kommen die Japaner und mit ihren ganzen Sonderausstattungen, die dort Serie sind, da werden die Europäer keine Chance mehr haben. Am Ende des Tages hat sie dann das eingependelt, eben auf einen gewissen Anteil. Dann sind die Koreaner gekommen, hat man gesagt, ui, die machen es jetzt noch einmal besser. Und jetzt sind eben die Chinesen am Zug beziehungsweise drücken in den Markt. Ich persönlich glaube, dass dieser Anteil an europäischen Konsumenten, die sich für ein fernöstliches Produkt entscheiden, dass der im Großen und Ganzen gleichbleibend sein wird.
Vielen Dank, Herr Unterberger, für das Gespräch und ich sage auf Wiederhören.
Danke auch.
Das war Wirtschaft im Gespräch, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Unternehmerinnen und Unternehmern und Frank Tschoner.